Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Lage ist schwer einzuschätzen und insbesondere die Lage, in der sich die Entscheidungsträger jetzt dann finden, ist natürlich nicht beneidenswert, weil die Einschränkungen jetzt schon sehr lange gefordert sind und gleichzeitig man Schwierigkeiten hat, die Einschränkungen im großen Rahmen zurückzunehmen, weil wir beobachten, dass die Fallzahlen jetzt wieder zunehmen und auch die Erkrankungszahlen zunehmen und vor allen Dingen nicht so schnell sinken, wie wir eigentlich gehofft haben. Wir glauben, dass es damit zu tun hat, dass die Verbreitung der neuen Mutation dazu beiträgt, dass die Übertragbarkeit schneller ist und besser ist und deswegen die Maßnahmen, die wir jetzt haben, zwar wirken, aber nicht so gut wirken, wie sie bei der Ursprungsvariante gewirkt haben.
Und wie hoch bewerten Sie das Risiko, dass die Dinge aus dem Ruder laufen, wenn man jetzt zu freizügig ist?
Also wir haben eine schwierige Lage in der Einschätzung. Und wenn wir zu leichtsinnig Maßnahmen zurücknehmen, gerade in der jetzigen Phase, könnten wir das doch stark bereuen, weil wir eben noch nicht in einer Lage sind, wo die Fälle wirklich regelmäßig runtergehen, wo die Erkrankungen deutlich runtergehen. Zum Glück ist die Belastung der Krankenhäuser jetzt doch entspannter als vorher. Aber wir sind noch nicht in so einer Lage, wo wir uns so sicher fühlen können, dass wir sagen könnten, es kann jetzt alles wieder zurückgenommen werden. Das sehe ich noch nicht.
Nun sind die Regierungsvertreter in einer schwierigen Lage. Sie werden wahrscheinlich nicht umhin kommen, kluge Lockerungsstrategien zu verkünden, vielleicht kurz, vor allem aber erst mittelfristig. Wo würde das Sinn machen und wie müsste man sowas begleiten, wenn man jetzt auf bestimmten Feldern die Zügel wieder lockerer lässt?
Ich denke, die Herausforderung und gleichzeitig die Forderung muss darin liegen, dass man sehr differenziert wirklich nach den hygienischen Konstellationen die Bereiche identifiziert, in denen wir weiter sehr streng und stringent sein müssen und dann im Gegenzug wieder die Bereiche, in denen wir uns erlauben können, bestimmte Einschränkungen wieder zurückzunehmen. Das darf also nicht danach gehen, wo ist der größte Druck aus der Gesellschaft oder wo fühlen sich die Leute am unwohlsten. Das ist sicherlich auch eine Komponente, die zu berücksichtigen ist, aber viel wichtiger ist, dass man es inhaltlich begründen kann. Also ich nehme immer das Beispiel, das Verzehren von Speisen ist eben eine Tätigkeit, wo man in der Regel eng zusammensitzt. Also ist das leider eine Tätigkeit, die man kaum als erste lockern würde, weil dort die Übertragbarkeit gegeben ist. Umgekehrt sind Tätigkeiten, die unter freiem Himmel stattfinden, wo bestimmte Abstände eingehalten werden können, wahrscheinlich die Aktivitäten und Tätigkeiten, die man dann eher wieder zulassen kann, weil dort die Übertragungsrisiken entsprechend gering sind. Und entlang dieser Argumentation müssen die Begründungen auch geführt werden. Also ich glaube, es ist sehr wichtig für die Akzeptanz, dass was immer entschieden wird, es inhaltlich, epidemiologisch, infektiologisch begründet wird und nicht aufgrund von, sagen wir, Akzeptanzüberlegungen.
Wichtig für die Akzeptanz wird ja auch sein, dass man klare Spielregeln festlegt, welche Infektionsschutzmaßnahmen unter welchen Umständen wieder gelockert werden können oder vielleicht wieder verschärft werden müssen. Bisher waren da die 7-Tage-Inzidenz und der R-Wert immer ausschlaggebend. Das Robert-Koch-Institut plädiert in seiner Control-Covid-Strategie dafür, künftig auch den Anteil intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Patienten zu berücksichtigen. Außerdem die Inzidenz hospitalisierter Patienten über 60 und den Anteil an Kontaktpersonen, die Gesundheitsämter noch nachverfolgen können. Wären das zielführende zusätzliche Indikatoren?
Unbedingt. Ich finde diesen Stufenplan vom Robert-Koch-Institut eine deutliche Verbesserung und einen sehr, sehr guten Beitrag zur aktuellen Diskussion. Ich könnte mir vorstellen, dass man noch differenzierter rangeht, was die Nutzung von Indikatoren betrifft. Aber das Grundkonzept von diesem RKI-Stufenplan hat sehr viele Vorteile gegenüber dem, was sonst jetzt vielfach diskutiert wird. Zum einen, dass eben nicht nur die Fallzahlen berücksichtigt werden, sondern eben auch so relevante Indikatoren wie die Belegung in den Intensivstationen oder auch die Fähigkeit, Infektionsketten zurückzuverfolgen. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass hier klar kommuniziert wird, man soll sehr schnell eskalieren können. Das heißt, wenn die Situation es erfordert, muss man schnell die Maßnahmen wieder einführen oder ausweiten. Und umgekehrt sollte man beim Lockern der Maßnahmen eher vorsichtig sein, damit man es nicht gleich wieder bereut und wieder rückgängig machen muss.
Allerdings steht in diesem Stufenplan auch, dass eine weitgehende Lockerung der Einschränkungen laut RKI dann erst ab einer 7-Tages-Inzidenz unter 35 möglich sein sollte. Und auch nur sofern die Gesundheitsämter in einer bestimmten Region in der Lage sind, also mindestens 80% aller Kontakte eines Infizierten nachzuverfolgen, ist diese Hürde Zu hoch, zu niedrig oder genau richtig?
Da maße ich mir jetzt kein Urteil zu. Das ist sicherlich eine Sache, die man möglicherweise noch verhandeln kann. Wie gesagt, ich würde gegebenenfalls auch noch andere Indikatoren sehen. Ich halte zum Beispiel die Messung, wie viele Kontaktpersonen erreicht werden können, nachverfolgt werden, vielleicht gar nicht für ganz so relevant. Vielleicht ist zielführender, wie hoch ist denn der Anteil der neuen Fälle, die vorher als Kontaktpersonen bekannt waren, und umgekehrt, wie viele Kontaktpersonen werden dann zu Fällen. Das ist leichter messbar und drückt eigentlich noch direkter aus, ob es gelingt, durch die Kontaktpersonennachverfolgung nennenswerten Einfluss auf die Verbreitung zu machen. Aber das sind Details. Ich finde es grundsätzlich schon mal gut, dass dieser RKI-Stufenplan mehr als nur einen Indikator berücksichtigt und dass er hier differenziert, wann welcher Indikator die führende Rolle hat.
Kommen wir auf einen anderen wichtigen Punkt zu sprechen, die Teststrategie. Da war jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen viel von Schnelltests die Rede, auf die viele große Hoffnungen setzen. Welche Rolle könnten die künftig spielen bei kontrollierten Lockerungen des Lockdowns in bestimmten Bereichen?
Es ist zumindest schon mal ein Riesengewinn, dass jetzt diese Technologien verfügbar sind und offensichtlich auch in großer Menge bald verfügbar sein werden. Gleichzeitig müssen wir aber ein paar grundlegende Dinge nicht vergessen. Das eine ist, dass diese Antigentests nicht dazu da sind, eine Diagnose zu stellen oder zu verwerfen. Dafür müssen wir weiterhin die klassischen Nukleinsäurenachweise, also PCR-Tests genannt, einsetzen, die also wirklich auch ein richtiges Labor benötigen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Der andere Punkt ist, dass die Präzision dieser Antigennachweise, also dieser sogenannten Schnelltests, deutlich niedriger ist als bei den PCR-Tests, sodass wir immer auch berücksichtigen müssen, es misst mehr oder weniger gut, ob jemand wirklich relevante Mengen von Viren ausscheidet. Und das ist insofern schon mal eine ganz wichtige Information. Denn wenn man das weiß, dann kann man eben dafür sorgen, dass man sich fernhält von anderen Menschen. Dann gibt es ja noch die Unterscheidung, dass nicht jeder Schnelltest wird ja als Selbsttest durchgeführt. Und beim Selbstdurchführen von Tests von Personen, die als Laien sind, kann es schon bei der Entnahme verschiedene Fehler geben oder auch bei der Durchführung, die dann nochmal das Risiko für falsch positive, aber insbesondere für falsch negative Nachweise dann nach sich bringt. So dass man also möglicherweise eine falsche Sicherheit hat, man sei nicht infektiös. Und das könnte dann natürlich, wenn man das falsch bewertet und falsch interpretiert, auch punktuell zu einer Erhöhung von Risiko kommen. Gleichwohl ist trotzdem aus meiner Sicht auch das Selbstdurchführen von Testen Gewinn, wenn man richtig damit umgeht und wenn man es richtig interpretiert. Und das bedeutet auch, dass wenn der Test positiv ausfällt, man dafür sorgen sollte, dass er bestätigt wird durch einen regulären Labornachweis. Und es bedeutet auch, dass wenn der Test negativ ausfällt, dass man deswegen nicht sämtliche anderen hygienischen Maßnahmen jetzt aufgeben kann. Wenn man das beherzigt, dann kann das Testen eine große Unterstützung bei der Bekämpfung leisten. Wenn wir jetzt noch zu den Veranstaltungen kommen, wenn man das sozusagen als Basis für den Zutritt zu bestimmten Aktivitäten nimmt, dann denke ich schon, dass dieses Testen nicht als Selbsttest durchgeführt werden kann. Denn man hat ja, nehmen wir mal an, ich will ins Kino gehen und es wird in Zukunft verlangt, dass ich einen negativen Test habe, bevor ich ins Kino darf. Dann habe ich ja ein eigenes Interesse daran, dass der Test negativ ausfällt. Das heißt, dann fallen mir bestimmt Ideen ein, den Test so durchzuführen, dass er eben negativ ausfällt. Das heißt, für solche Situationen würde man dann doch die Durchführung des Tests durch fachkundiges Personal fordern.
Was sollte idealerweise unterm Strich rauskommen bei den Verhandlungen von Bund und Ländern?
Ich würde mir wünschen, dass stärker Bezug genommen wird auf den RKI-Stufenplan, dass eine gewisse Einheitlichkeit in der Systematik entsteht, die dann zwar ermöglicht, dass man lokal unterschiedlich handelt, aber dass die Grundprinzipien des Handelns und die Regeln und die Indikatoren dieselben sind, sodass in der Bevölkerung auch das Ganze nachvollzogen werden kann. Das wären, glaube ich, die beiden wichtigsten Punkte.